Was tut der Heilige Geist? Was macht der Heilige Geist denn? Ich habe vorne, weil das ganze Thema so, wer ist der Heilige Geist und so, spielt natürlich ganz stark rein, was er tut. Und ich habe ein paar Sachen vorne auch schon gesagt, ein bisschen antönt. Und ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht zu fest wiederhole. Ich glaube es nicht, aber gewisse Sachen werden vielleicht nochmal so ein bisschen kommen, zur Festigung oder zur Wiederholung. Und das ist ja gar nicht schlecht, wenn man so wichtige Sachen auch vielleicht manchmal ein-, zweimal gehört. Was macht der Heilige Geist? Er macht etwas ganz Spezielles am Anfang. Wenn wir uns für ihn entscheiden und sagen, Heilige Geist oder Jesus, komm du mein Leben, ich will mit dir gehen, ich will mit dir unterwegs sein, dann kommt der Heilige Geist und erfüllt unser Leben. Dann gibt er uns den Heiligen Geist. Das heisst, dann werden wir ewiges Leben haben. Wenn wir mit dem unterwegs sind, werden wir ewiges Leben haben. Und das Leben kommt ja von Gottes Geist. Die Bibel sagt, wir werden neu geboren werden. Wie kann denn das passieren, neu geboren werden? Wir haben ein Beispiel in der Bibel von Nikodemus. Der hat die gleiche Frage Jesus gestellt. Er hat gefragt, Jesus, wie kann denn das sein? Und Jesus hat gesagt, und zwar lesen wir das in Johannes 3, 3 bis 8. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm, wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Er ist schon älter gewesen. Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und aus Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind, er weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nicht ganz einfach zum Verstehen. Aber Jesus macht da einen deutlichen Unterschied von unserer fleischlichen, ganz normalen, natürlichen Geburt und der Geburt aus dem Geist. Sozusagen hineingeboren in eine Familie. Aus dem fleischlichen, sagen wir jetzt immer mal fleischlichen, menschlichen, hinein in eine geistliche Familie. Da braucht eine neue Geburt. Da braucht neue Wehen. Vielleicht spürst du etwas von diesen Wehen, wo Gott dran ist in deinem Leben und etwas wird auf die Welt bringen, etwas Neues soll geschehen. Neue Geburt, eine neue Kreatur. Vergleichen vielleicht mit der Berührung zwischen Mann und Frau, wo Gottes Geist etwas gibt, Gottes Geist gibt etwas Neues. Er schafft ein Eis aus diesen beiden. Oder eine Geschichte auf der Sonntagsschule, wo die Lehrerin fragt, Kinder, kommt man als Christ auf die Welt? Kommt man als Christ auf die Welt? Dann sagt der Fritzli, nein, man kommt als normaler Mensch auf die Welt. Und das ist wahr, wir haben natürlich eine Geburt hinter uns. Wir brauchen die geistliche Geburt. Wir brauchen das Neue in unserem Leben. Solange wir uns noch nicht entschieden haben für Jesus, versucht der Heilige Geist uns von unserer Sünde zu überführen und zu überzeugen, dass wir ihn brauchen in unserem Leben. Haben wir aber den Heiligen Geist, ist das etwas ganz anderes. Es ist eine ganz andere Lebensqualität, eine Lebensdimension. Und die Geburt, das ist erst der Anfang, oder? Wir kennen doch da. Ein kleines Baby ist hilflos, nackt. Wo unsere mittlere Tochter auf die Welt gekommen ist, und ich denke, was ist da? Was ist da? Ich habe sie irgendwie nicht können, weil sie hat, es war eine längere Geburt, es war eine strenge Geburt, und dann hat sie noch so irgendwie so Milch, wie sagen wir denn? Käseschmiere, oder? Noch gehabt, überall so ein bisschen, und ich denke, was sind das für Fätzli? Oder? Da hat so ein bisschen, hat schlimm ausgesehen, ich denke. Ein Baby. Eine neue Geburt steht noch ganz am Anfang und braucht wahnsinnig viel Betreuung. Stell dir vor, ein Kind, das auf die Welt kommt und nicht betreut wird. das wird in der Kürze sterben. Weil es einfach keine Chance hat zum Leben. Gottes Geist schenkt eine Wiedergeburt. Aber er hilft uns, er steht uns bei, er begleitet uns, er leitet uns. Es ist der erste Anfang. Was geschieht denn, wenn der Geist Gottes bei einem Menschen einzieht? Was sind die Auswirkungen? Auf das möchten wir kurz eingehen. Wenn wir also so die Kinder Gottes werden, dann werden wir erstens Söhne und Töchter Gottes. Und das ist etwas Schönes. Wir werden Kinder Gottes genannt. Gottes Kinder. Kinder des Allerhöchsten. Kind vom König von den Königen. Wir sind also nicht irgendwelche Sklaven oder irgendwelche oder so ein bisschen mal zuerst die ganz untersten Kasten, sondern wir werden gerade Kinder Gottes genannt. Weil Jesus uns, und das ist möglich, das ist nur möglich, weil Jesus für unsere Schuld gestorben ist am Kreuz. Er ist gestorben für die vergangene, für die gegenwärtige und für die zukünftige Schuld. Und er hat die Schuld, wie es heisst in Micha, in den Tiefen des Meeres versenkt. Die ist irgendwo weg, unerreichbar für uns. Auch mit dem besten U-Boot können wir nicht dann und können die wieder rausholen. Und wir bekommen durch das eine reine Weste rüber. Durch das, dass mir Jesus unsere Schuld vergibt und er der Weg ist zum Vater. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt er. Durch das kommen wir eine weiße Weste rüber. Und der Vater schaut nicht uns direkt an, schaut nicht mich direkt an, weil er würde ja alle Sünden sehen, oder? Aber er schaut durch Jesus mich an. Und weil Jesus mich reingewaschen hat, mir ein weisses Gewand gegeben und gesagt, ich habe dir alle Schuld vergeben, sieht mich der Vater weiss, rein. Und er kann sagen, du bist mein Kind. Weil du bist frei von der Sünde, frei von der Schuld. In Römer 8, 1-2 heißt es, jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und darum dürfen wir Kinder, Söhne und Töchter Gottes heißen. Wir werden Söhne und Töchter Gottes. Wir werden hineingeboren in diese Familie hinein. Es fängt eine ganz besondere Beziehung zu Gott an. Es ist sozusagen das absolute Finale, das Highlight in unserem Leben. Der Start in die Beziehung. Wenn du das mal erlebt hast, wenn du merkst, wie Gott dich führt, wenn du merkst, wie Gott dich kann berühren in deinem Herz, kann bewegen in deiner stillen Zeit, wenn du allein bist und merkst, wow, Herr, ich bin dir so dankbar, dass ich darf dein Kind sein, dann ist das so etwas Gewaltiges, so etwas Schönes, was du dir gar nicht kannst vorstellen. Und ich rede nicht einfach nur emotional. Du musst es ein bisschen aufbauschen. Und das empfindet wahrscheinlich schon jeder ein bisschen unterschiedlich. Aber ich glaube, dass uns Gott die Bestätigung gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Und dass es wie ein Highlight ist. In Römer 8, 14-16 heißt es, denn alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Kinder und Söhne und Töchter Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr auch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen und Töchtern macht. Den Geist, in dem wir rufen, aber lieber Vater, so bezeugt der Geist selber unseren Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden und mit ihm auch verherrlicht zu werden. Es ist ein gewaltiges Privileg, nicht einfach Sklaven zu sein, sondern wir sind ihnen adoptiert in die Familie Gottes. Das ist ein ganz spezieller Stand. In Rom zum Beispiel damals war die Adoption etwas ganz Angesehenes gewesen. Das ist für den Menschen, der adoptiert worden ist, in eine römische Familie, ist da etwas Gewaltiges gewesen, weil der hat letztlich auch ausgelöst, dass er Miterbe worden ist und Römer worden ist. Das ist etwas Grosses gewesen. Ein Bub ist einmal gecancelt worden, weil er adoptiert worden ist. Und dann hat er gesagt zu denen, die ihn gecancelt haben, weißt du, eure Eltern haben sich müssen mit dem abfinden, was auf die Welt gekommen ist. Aber wir haben es ausgesucht. Wir sind keine Sklaven, wir sind ihnen adoptiert in die göttliche Familie. Ausgesucht, ausgewählt von Gott. Weil er ist uns durch seinen Geist nachgegangen und hat gesagt, Michi, ich will, dass du ein Kind Gottes bist. Ich will dich gewinnen. Wenn ich will nicht, dass du ewig sterbst, sondern dass du ewig lebst mit mir und dass du Erbe bist, kein Sklave, sondern Sohn oder Tochter. Wer von uns strebt nach einem Leben, wo er möglichst hohen Status hat? Oder man wünscht uns doch so richtig. Wir können uns auf die Schulter klopfen und sagen, oh, wow, ich habe etwas erreicht in meinem Leben. Hey, schau mal, alle schauen zu mir. Wenn du Kind Gottes bist, dann hast du sogar den höchsten Status, den du überhaupt kannst erreichen kannst, in deinem Leben erreicht. Du bist nicht nur Kind Gottes, sondern du bist Prinz oder Prinzessin. Weil er ist der König, er ist der Herr, er ist der Allmächtige. Und wenn wir seine Kinder sind, dann sind wir automatisch Prinz oder Prinzessin. Also kannst du noch höher steigen. Und zu dem König, zu dem Allmächtigen, zu dem grossen Gott dürfen wir, wie es heisst im Römer, den ich vorhin gelesen habe, sagen, Abba, lieber Vater. Und das heisst nichts anderes als, Papi, ich habe dich gern. Oder nicht nur, vielleicht, nicht nur kindlich, sondern tief, innig, nah, vertraut, persönlich. Das ist unser Vater im Himmel. Eine ganz persönliche Liebesbeziehung zum König von allen Königen. Eine unglaubliche Erfahrung. Und wir dürfen ein überzeugtes Kind von Gott sein. Weil der Heilige Geist bezeugt und überzeugt unseren Geist, dass wir Kind Gottes sind. Das ist so ein bisschen, sagen wir, Heilsgewissheit. Oder man weiß wirklich, dass man Gott angenommen ist. Und das bezeugt uns Gottes Geist in unserem Herz. Ich danke dir, dass ich angenommen bin. Und das ist so befreiend, von dem Vater im Himmel angenommen zu sein. Gott liebt alle Menschen. Gottes Geist ist ausgegossen worden, um uns den Lebensatem zu geben. Stell dir vor, er wäre nicht ausgegossen worden über die, die nicht an ihn glauben. Die nichts mit dem zu tun haben, die würden augenblicklich sterben. Ich sage es mal ganz radikal, ich glaube da. Gottes Liebe ist ausgegossen auf die ganze Erde und liebt alle Menschen. Aber er liebt auch dich und mich persönlich als sein Kind. Er ist der geniale, liebevolle, perfekte Papi. Vielleicht ist das für dich nicht so einfach anzunehmen, das mit dem Vater und das mit dem Papi. Weil du vielleicht auf dieser Erde nicht unbedingt wahnsinnig gute Erfahrungen mit deinem Vater gemacht hast. Und da gibt es ja so viel, weißt du, die Mühe haben, da drin. Aber lass dich nicht von dem beirren, weil dein irdischer Vater widerspiegelt. In einem gewissen Sinn sollte er eigentlich den himmlischen Vater widerspiegeln, aber vielleicht hat er das nicht gemacht. Vielleicht ist er wirklich schräg in den Weg gegangen und hat dich enttäuscht. Aber glaub mal, der echte Vater im Himmel wird dich nicht enttäuschen. Wenn du Kind Gottes bist, wird er dich nicht enttäuschen. Er liebt dich. Er hat dich reingenommen und hat dich ausgewählt. Das bezeugt der Heilige Geist in unserem Geist, in unserem Herz. Und von Gott wirst du manchmal umarmt. Ich hatte einen Moment, wo es mir, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber es ist einfach so eindrücklich für mich. Es ist wirklich schlecht gegangen. Ich bin tief unten gewesen und ich bin nicht von irgendwelchen Menschen enttäuscht worden, sondern von meinen Brüdern und Schwestern. Und das ist, ich sage auch, das ist am schwierigsten, oder? Wir sind alle sündhaft irgendwo und wir können uns gegenseitig sehr enttäuschen. Und ich bin am Boden gewesen und ich bin in den Gottesdienst gegangen. Ich habe brüllt, bin dort vor Gott gesehen und habe brüllt und bin so berührt worden von Gott. Der hat mich so wieder aufgerichtet. Ich habe gemerkt, und trotz all dem, und ich habe auch Fehler gemacht da drin, in dieser Enttäuschung ist logisch, es braucht immer zwei oder drei oder vier oder wie viel auch immer. Aber ich habe gewusst, ich darf in der Annahme leben, dass er mich annimmt. Der Vater im Himmel nimmt mich an und liebt mich. Er ist da. Neun Punkt, wir sind Miterben, wir sind Erben. Von seinem Reich, von seiner Herrlichkeit. Das heisst es auch in Römer 8. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Erbe sie vom Reich Gottes. Auf dieser Erde kann das Erbe sein natürlich nicht unbedingt nur einfach heissen, ich habe den riesen Schatz daheim und so, und Diamanten fließen und alles ist vergoldet und alles ist himmlisch und so. Nein, ist es nicht. Und Jesus sagt ganz klar, du bist auch Erbe von dem, dass ich auf dieser Welt war und gelitten habe, um Menschen zu retten. Und wenn du mir nachfolgst, dann laufst du in meinen Fußstapfen auch wieder, um Menschen zu retten. Und er hat nicht nur mit Freude und Glück und wunderbar und alles zu tun, sondern er hat auch mit Schwerem zu tun. Da war man immer unten durch. Aber manchmal sind so Zeiten von der Wüste, wo man, die nennt man so, oder Zeiten, wo man muss das finstere Tal, wenn man zurückschaut, die wertvollsten Zeiten mit Gott, weil dort, wenn man sich so richtig allein gelassen fühlt, dann schreit man einfach auch so richtig nach Gott. Aber dort spürt man seine Hilfe und sein Trägen. Dort spürt man wirklich, dass er der Vater im Himmel ist. Aber wir werden in der Herrlichkeit mal erben. Das Himmelreich werden wir erben. Das ist etwas Gewaltiges. Und ich möchte dich fragen, suchst du nach Sicherheiten in deinem Leben? Suchst du nach einem bestimmten Status? Wenn du wüsstest, wen gehört man, sind Prinzessinnen und Prinzen. Wenn du Sicherheiten suchst, es gibt nichts Sicheres als Gottes Erbe und Mitarbeiter zu sein. Mitarbeiter von Jesus zu sein. Es gibt nichts Sicheres. Es gibt nichts, wo in die Ewigkeit, bis in die Ewigkeit verhebt. Welche Versicherung garantiert dir morgen noch? Versicherungsleistungen. Wir haben feudale. Wir haben feudales, feudales Versicherungssystem in der Schweiz. Wenn ich auf Brasilien schaue, das ist eine Katastrophe. Du kannst zwar versichert sein, aber wenn du ein Problem hast, dann brauchst du einen Anwalt und musst gegen den Staat dich in Bewegung setzen, und so, dass du irgendetwas bekommst. Zum Teil. Das ist nicht überall so. Aber unsere grosse Sicherheit, und wir vielleicht auch ein bisschen zurücklehnen, denken wir in der Schweiz, wir haben es ja wunderbar. Unsere Sicherheit ist in Christus. Konzentrieren wir uns doch auf ihn. Ein zweiter Punkt ist Beziehungspflege. Als Gottes Kind pflegen wir eine gesunde, gute Beziehung zu Gott, und wir dürfen zum Heiligen Geist, wir dürfen zu Gott beten, wir dürfen zu Jesus beten. In Epheser 2,18 heißt: Durch ihn, Jesus Christus, haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Zugang zum Vater. Also wir dürfen mit dem reden, wir dürfen mit dem kommunizieren. Wir dürfen dem sagen, wenn wir auf dem Herz sind. Kommt her zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid, sagt Jesus, und lasst euch erquicken. Kommt, löhnt, nehmt das Lebendige, Strömende, nicht Rezünder, das Wasser vom Himmel. Das Gebet, das Reden mit Gott, eröffnet uns den Weg in Gottes Gegenwart, wo er wirklich persönlich ist. Und wir müssen nicht irgendwo eine Zwischeninstanz haben, zum Beispiel irgendwie einen erlauchten Prediger oder so, wo wir für uns einstehen vor Gott, so wie man das in verschiedenen anderen Religionen vielleicht so ein bisschen sieht. Wir brauchen die Zwischeninstanz nicht, weil Jesus ist die Zwischeninstanz für uns. Er hat uns die Schuld, unsere Schuld vergeben, uns reingewaschen, unsere reine Weste genommen, und dürfen direkt zum Vater beten. Und der Heilige Geist, der hilft uns auch, Gottes Wort zu verstehen. In Römer 8, Vers 26 schrieb der Paulus: So nimmt sich der Geist unserer Schwachheit an. Also irgendwann stehst du doch vor Gott und weißt gar nicht, was soll ich sagen, Herr. Leere Hände. Wenn ich dich anschaue, an mich, dann merke ich, ich bin so ein kleiner, wie auch immer. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, warum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Also auch da wieder, Gottes Geist hilft uns, vor Gott zu kommen. Er hilft uns zu beten. Er hilft uns, dran zu bleiben. Gott hilft uns, Gottes Wort zu verstehen. Epheser heißt es: Und ich bitte Gott, euch Weisheit zu geben, sodass ihr ihn und seine Weisheit erkennen könnt. Er öffne euch die Augen, er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will. Er öffne eure Augen. Wir werden die Bibel, wir werden Gottes Wort erst verstehen, wenn der Heilige Geist in unserem Leben wirken und uns Weisheit gibt, zu verstehen, was dort steht. Uns Weisheit gibt, das umzusetzen, auch persönlich in unser Leben hinein. Möge der Heilige Geist deine Augen aufmachen, deine äußeren Augen, dass du siehst, aber auch deine inneren Augen vom Herzen, deine inneren Ohren vom Herzen. Denn die Bibel ist voll von göttlicher Weisheit für unser Leben. Wir können die Bibel nur unterschätzen. Das machen wir oft. Wenn sie vielleicht auf die Seite denken, ja, langweilig, hat man nichts mehr zu sagen. Unterschätzen können wir sie, aber wir können sie nie überschätzen. Sie wird uns immer übertreffen. Gottes Wort. Gott selber wird uns immer übertreffen. Drum öffne deine Lade vom Heiligen Geist deine inneren Augen öffnen, um Gottes Wort zu verstehen, um ihm zu begegnen. Ein dritter Punkt ist Familienähnlichkeit. Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen. Das habe ich vorhin im Referat auch schon erwähnt. Aber das die Sünde, die Schuld, das, was wir in unserem Leben leisten. Und hey, ich rede zu euch, aber ich habe es genau gleich. Denkt ihr, wir sind hier einfach befreit und wir, die hier jetzt da referieren oder die Sachen so ein bisschen leiten, wir sind hier einfach befreit von dem. Oder einfach, wir gehen sündlos durchs Leben. Wir haben die Vergebung und die brauchen wir jeden Tag. Natürlich, wir dürfen heil werden. Wir dürfen immer mehr befreit werden. Und dieses Bild ist auch noch nicht perfekt, ganz sicher nicht. Also wenn ich mich anschaue, dann merke ich, Gott sieht ganz sicher nicht das perfekte Bild in mir. Weil ihr kennt mich ja jetzt nur von vorne stehen, vielleicht ein bisschen falsch Klavier spielen. Aber ihr kennt mich nicht persönlich, da muss meine Frau fragen. Sie erzählt dann ein paar Sachen. Oder könnt ihr Jesus fragen, aber der gibt ja wahrscheinlich keine Antwort. Oder? Meine Frau wahrscheinlich auch nicht. Aber Gott steht das verzerrte Bild wieder her in das Ebenbild, das er eigentlich geplant hat von Anfang an. Wir gehören zu dieser göttlichen Familie. Und ich glaube, dass man das auch sehen kann, wenn man dazu gehört. Habt ihr das auch schon gesehen? Dass man merkt, hey, das ist etwas Spezielles. Das ist nicht etwas Religiöses oder Frommes oder irgendeine Maske. Oder irgendetwas ist da einfach speziell. Irgendetwas von Gott ist da. Das soll man auch sehen. Wenn wir Gott ähnlicher werden, wird das auch unser Äußeres verändern. Unser Ausdruck. Und wir sind seine Schöpfung. Und ich habe eine Stelle gefunden in 2. Korinther 5, 17 bis 18. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist das schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles aber kommt von Gott. Obwohl ich sein Feind war, hat er sich durch Christus mit mir ausgesöhnt und mir den Auftrag gegeben, seine Versöhnungsbotschaft zu verbreiten. In dieser Familie inne. Familienähnlich werden. Jesus ähnlich werden. Botschaft rausbringen. Es gibt gute Frucht, wenn wir in dieser Familie sind. Es ist nicht einfach nur gut, endlich Christ zu sein, endlich angenommen zu sein, endlich angekommen zu sein. Es ist viel mehr als gut. Es ist genial. Gott hat nämlich gute Frucht in unser Leben hineingelegt. Wir dürfen, wenn wir da angefangen haben, mit Gottes Geist unterwegs zu sein, gute, süße, geniale Frucht ernten in unserem Leben. In Galater 5, 22 bis 23 heißt die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung und so weiter und so weiter und so weiter. Besonnenheit. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Ich mache kurz auf einzelne von diesen Punkten. Ganz kurz zur Figur. Liebe. Liebe Gottes ist etwas anderes als die menschliche Liebe. Es ist Liebe für Gott. Es gibt in der Bibel zwei Ausdrücke von Liebe. Das eine ist die Liebe zwischen Menschen und das andere ist die Liebe zu Gott. Das ist etwas anderes. Und Gott möchte uns die Liebe zu ihm, aber auch zu den Menschen, auf eine andere Art ins Herz hineingeben. Wenn wir Brüder und Schwestern sind im Reich Gottes, dann haben wir eine Liebe auf einer anderen Ebene zueinander, als dass wir das haben, wenn wir einfach Gott ausschliessen auf unserem Leben. Wenn wir vielleicht Liebe haben. Dann haben wir Liebe, die letztlich sollte, glaube ich, von Gott her, über jeglichen Konflikt sollte ich stehen und wachen. Über jegliche Schwierigkeit, nicht, dass man einfach das alles verdeckt. Aber ich glaube, wenn wir Liebe hätten, im Umgang miteinander, wirklich, und da sind wir auch als Gemeinde, aber überhaupt nicht, sind wir ehrlich, sind wir auch nicht unbedingt immer die Helden in dem Liebespotenzial. Aber wenn wir das hätten, dann glaube ich, dann dürften wir immer wieder tiefe Versöhnung erleben. In dieser Liebe ist Versöhnung drin. In dieser Liebe ist das Miteinander mit dem Bruder, mit der Schwester drin. Ich spüre die Liebe, wenn ich auf Brasilien gegangen. Wir haben dort, besuchen dort einmal Menschen, so ein bisschen in der Pampa aussen, ehemalige deutsche Kolonisten, die sind schon sehr lange dort, leben für sich allein. Und wenn die gehst, geh besuchen. Und denen musst du dich manchmal überwinden, weil in der Ferien. Da geht schon in die Ferien gehen. Weiss ich, wie viele Leute besuchen. Da will man doch allein am Strand liegen. Und ich muss mich immer wieder überwinden zu dem und sagen, ich bin schon da in der Ferien, aber ich möchte auch dienen. Ich möchte den Menschen dienen. Und wenn die Liebe kannst du weitergeben, hey, da kommt so Gewaltiges entgegen. Wir sind dort gewesen, nur ein Beispiel, wir sind dort gewesen, auf dem Land, wir sind dort in einem Häuschen gewesen, von der Mutter von meiner Frau. Und die haben uns jeden Tag zwei solche Flaschen voll Milch gebracht. Sind dann vorbeigefahren im grössten strömenden Regen auf die dreckigsten Strassen, einfach kurz zu unserem Haus und haben uns zwei Flaschen frische, super, wir haben noch nie so feine Milch gehabt dort, gebracht. Und das war so eine Liebesbeziehung gewesen. Und ich merke, du kannst irgendwo hingehen auf dieser Erde, wenn du Menschen die Liebe weitergibst, oder wenn du Menschen triffst, die Jesus auch kennen, dann ist das eine riesige Familie. Hey, das ist unschätzbarer Wert. Gaben für alle Kinder. Nein, ich möchte noch kurz, Entschuldigung, ich bin da ein bisschen weit für gerutscht. Wir haben noch den Frieden. Frieden haben wir schon mal angesprochen, letztes Mal im letzten Referat. Frieden ist tief in unserem Herz. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Prediger, der hat müssen operiert werden und der ist auf dem Schragen gelegen, auf dem Bett, wo man so fahren kann, oder? Und dann haben sie schon in den Operationssaal gefahren und das war ein bekannter Prediger gewesen. Und dann hat die Schwester gefragt, aber Sie sind doch ein so ungläubiger Mann, wieso zittert Sie so auf dem Bett? Wieso haben Sie so Angst? Ich habe keine Angst, das ist nur mein Körper, das ist nur mein Fleisch. Innerlich bin ich ruhig und das Frieden mit Gott. Und so ist es doch öfter in meinem Leben, oder? Und ich glaube, ich wünsche mir für uns, dass wir so unterwegs sein mit dem Frieden im Herz von Jesus und wenn es um uns herum stürmt und tobt. Dann Einheit in der Familie. In Epheser 4, 3 bis 6 ist eine ganz spezielle Stelle, finde ich, was heisst, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Ihr alle seid ja ein Leib, in euch allen lebt ein Geist, ihr alle habt die eine Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. Es gibt für euch nur einen Herrn und nur einen Glauben, nur eine Taufe und ihr kennt nur den einen Gott, den Vater von allem, was lebt. Er steht über allen, er wirkt durch alle und in allem. Das stellen wir doch vielleicht mal noch ein bisschen intensiver lesen, Epheser 4, 3 bis 6. Er ist ein Vater, es sind alle seine Kinder, sind alle auf der gleichen Ebene. Es ist ein Geist. Und so weiter. Menschen haben viel Unterschied gemacht in den Herzen und versucht, Hierarchien zu machen. Menschen haben versucht, Gott irgendwo in eine Schublade hinzupacken und zu sagen, so ist er. Und die anderen haben gesagt, nein, er ist in dieser Schublade. Nein, in dieser Schublade da. So sieht er aus. Er ist so groß, er ist so groß, er ist so groß. Gott lässt sich nicht schubladisieren. Er ist der Allmächtige. Es ist nur ein Vater. Und der Heilige Geist soll unsere Herzen erweichen, dass wir merken, was es für ein kostbares Gut ist, wenn wir in der Einheit dürfen haben, in dieser Familie. Gott macht, wie gesagt, keinen Unterschied. Er sieht das Herz an von den Menschen. Dann ein fünfter Punkt, Gaben für alle Kinder. Wir sind alle unterschiedlich. Vielleicht kann der eine besser singen, der andere kann gar nicht singen. Vielleicht kann der andere besser reden, der andere kann es gar nicht. Für den, der nicht reden kann, vielleicht gut zeichnen. Der, der gut kann zeichnen, kann vielleicht auch noch gut verschiedene andere künstlerische Fähigkeiten und so weiter. So sind wir Gott von Gott unterschiedlich begabt. Wir haben verschiedene Gaben empfangen und die gibt uns auch der Heilige Geist. Und wir sollen uns nicht konkurrenzieren gegenseitig, sondern wir sollen uns damit dienen, damit ergänzen. 1. Korinther 12, 4 bis 11. Heißt es, leicht verkürzt, es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allem. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln. dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft, einen anderen immer in dem einen Geist, die Gaben, Krankheiten zu heilen, einem anderen Wunderkräfte, einem anderen prophetisches Rede, einem anderen die Fähigkeit, die Geist zu unterscheiden und so weiter und so weiter. Da hat es eine ganze Liste von verschiedenen Begabungen, die der Geist gibt, und die Gaben sind umsonst. Und wenn wir den Gottesgeist in uns haben, dann dürfen wir in diesen Begabungen leben. Das sind jetzt Geistesgaben, aber das fließt ja in ganz praktische Sachen auch rein. Jeder von uns ist von Gott begabt. Und es soll ja nicht so sein in der Gemeinde, dass nur der Pastor da vorne steht und irgendwie alles über ihn läuft. Ich bin froh, dass Katrin jetzt mir da ein bisschen drückt. Dann habe ich nämlich weniger ein Problem und jetzt bin ich dann mit meiner Zeit fast durch. Aber das schaffen wir schon noch bis zum Schluss. Kurzes Beispiel, Fußballspiel, 30'000 Zuschauer, 22 Spieler. Und so soll es nicht sein in unserem Gottesdienst. Das sind nämlich 30'000 Leute, die sich unbedingt wahrscheinlich ein bisschen mehr bewegen sollten. Und 22 Spieler, die unbedingt eine Pause bräuchten. Und so ist es manchmal in unseren Gemeinden auch ein bisschen, oder? Aber es soll nicht so sein, sondern man soll einander gegenseitig helfen. Und jeder hat seine Aufgabe, seine Befähigung, seine Begabung. Als anderes Beispiel. Jemand schrieb einmal seinem Pfarrer: Lieber Herr Pfarrer, in unserer Gemeinde gibt es 556 Mitglieder. 100 sind alt und schwach, also bleiben 466 für die ganze Arbeit. 80 sind Jugendliche in der Schule oder an der Uni, bleiben 386 für die Arbeit. 150 davon sind Geschäftsleute, die gestresst und müde sind, bleiben 236 für die Arbeit. 150 davon sind Hausfrauen und Kinder, bleiben 86 für die Arbeit, 15 wohnen zu weit weg, um regelmäßig zu kommen, bleiben noch 71. Davon sagen 69, sie hätten ihren Beitrag für die Kirche schon geleistet. Bleiben noch Sie und ich. Ich bin erschöpft, alles Gute für Sie. In dieser Familie sollen alle mit einbezogen werden, mit ihren Begabungen und Fähigkeiten. Und sechstens, letzter Punkt, wir sind eine wachsende Familie. Gott ruft uns, einerseits um gerettet zu werden, er will uns retten, aber er will auch, dass wir wieder rausgehen, dass Menschen zum Glauben kommen. Damit noch mehr dort beim Vater ein Zuhause findet. Damit wir noch mehr dort ankommen können. An dem Ort, wo man Frieden findet, Freude findet, Liebe findet. Gott möchte uns, dich und mich, brauchen. Er lehrt uns, er lehrt uns, er nimmt uns an seine Brust, er lehrt uns, er heilt uns. Aber er schickt uns auch wieder raus, mit einem Auftrag in dieser Erde, Menschen zu gewinnen für das Himmelreich. Und dafür leitet er uns zur Kraft von seinem Heiligen Geist. Jesus sagt in Matthäus 5, 13 bis 14, wir sollen Salz und Licht für die Welt sein. Und in Apostelgeschichte 1,8, der Vers habe ich heute schon vorgelesen, heißt: Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der wird auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. In Samaria, bla bla, und in Wiel, in Münchwil, wie ich heute gesagt habe, in Zürich, Dockburg, Wattwil, wo auch immer. Wir sind seine Stellvertreter auf Erde. Und der Heilige Geist befähigt uns und leitet uns. In Matthäus 28, 20 sagt Jesus: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin. Damit sagt, geht hin in dieser Kraft, und rüberkommt der Heilige Geist und predigt das Evangelium. Er startet uns mit Kraft zum Dienst aus, aber vollmächtigt uns. Zum Schluss, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Wenn man sich bekehrt, umkehrt, sagt Jesus: Ich möchte mit dir unterwegs sein, dann habe ich den Heiligen Geist. Die Frage ist, ob ich auch erfüllt bin mit dem Heiligen Geist. Jesus sagt: Ich klopfe an, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Er ist da. Mache ich meine Tür auf? Das ist die Frage. Immer wieder, jeden Tag. Ein leeres Glas bleibt ein leeres Glas. wenn es nicht aufgefüllt wird mit Rezünser oder Walserwasser oder sonst irgendetwas. Vielleicht bist du schon mal besoffen gewesen im Leben, weiss es nicht. Vielleicht hast du sogar Probleme mit Alkohol. Jesus sagt, man soll das auch betrinken. Das wird spannend, ne? Aber nicht mit Alkohol. In Epheser 5, 16 heißt es, betrinkt euch nicht, denn zu viel Wein verführt zu einem liederlichen Lebenswandel. Lasst euch lieber von Gottes Geist erfüllen, oder in einer anderen Übersetzung heißt, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Ich frage dich, bist du durstig nach dem Geist von Gott? Amen.